Herzlich willkommen beim Auf der Suche Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze.
Heute: Der Krieg, er ist nicht tot. Teil 2. Wie versprochen, hier nun der zweite Teil meiner Gedanken zum Ukraine-Krieg. Bereits im ersten Teil führte ich aus, dass dieser Text länger geworden ist, als ich es ursprünglich geplant hatte. Je mehr ich mich mit diesem Krieg beschäftigte, umso mehr Gedanken schießen mir durch den Kopf, die ich festhalten muss. Und je länger dieser Krieg andauert, umso offensichtlicher werden die Grausamkeiten und die Sinnlosigkeit dieser Auseinandersetzung. Das alles erschüttert mich sehr und geht mir ziemlich nah. Und um die Frage, die mir kürzlich gestellt wurde, an dieser Stelle zu beantworten, ob ich auch so viel Empathie und Mitleid für die Opfer anderer kriegerischer Auseinandersetzungen entwickle, dann muss ich sagen, ja, das tue ich. Wie es auch jeder andere tun sollte. Niemand auf dieser Welt sollte für Kriegsziele sterben, die aus niederen Gründen oder wirtschaftlicher Interessen geführt werden und oft nur Einzelnen oder wenigen nutzen. Niemand sollte seine Heimat deswegen verlassen und um seine Liebsten, seine Familie und um Freunde bangen müssen. Warum mir diese Frage überhaupt gestellt wurde, kann ich nicht beantworten. Aber weiter im Text. Viele europäische Regierungen erkannten angeblich erst nach dem Kriegsbeginn ihre Fehleinschätzung zu Russlands Führung. Und wie gutgläubig sie sich von Putin in den letzten Jahrzehnten um den großen Finger wickeln ließen. Dass diese Erkenntnis von Putins eigentlichen Zielen nicht viel früher ans Licht trat, wundert mich schon ein wenig. Gerade bei den Deutschen. Putin war hier kein Unbekannter. Als KGB-Mann arbeitete er jahrelang in seiner Zeit in Dresden eng mit der Staatssicherheit zusammen. Immerhin von Mitte der 80er bis zur Zeit nach der Wende. Hier wurden mit hundertprozentiger Sicherheit auch Akten über ihn geführt, die eine recht genaue Analyse dieses Mannes enthielt. Die Stasi war ja nicht kleinlich mit ihren Dokumentationen. Und nach der Übergabe der gesamten Stasi-Akten in eine Bundesbehörde muss es doch leicht gewesen sein, eine Einschätzung über diesen Mann zu erhalten. Nicht erst seit dem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine bereitet sich Putin auf seine Eroberungszüge vor. Auch vorher hat er regelmäßig seine Ambitionen verkündet, öffentlich. Aber die westlichen Staaten, die mit den Jahren wichtige Handelspartner Russlands wurden, verschlossen die Augen oder hielten sich zurück, wenn der Kreml zuschlug. Drohgebärden und Kettenrasseln Russlands hielten viele für eine Show, um dem eigenen Volk zu imponieren.
Boah, der macht nix, der will nur spielen.
Kriegerische Handlungen Russlands wurden kleingeredet und verharmlost. Nach dem Motto, das geht uns nichts an. Manchmal erinnerten mich Putins Taktiken an ein heranwachsendes Kleinkind, das seine Grenzen auslotet. Wie weit kann ich gehen, bis ich ernsthafte Konsequenzen befürchten muss? Wenn man als Elternteil keine Grenzen gesetzt hat und keine klaren Regeln ausgibt, dann hatte man das Kind irgendwann nicht mehr unter Kontrolle. Man zieht ein Arschloch groß. Oder ich stelle Regeln auf und setze Grenzen, dann muss im Gegenzug auch eine klare Konsequenz folgen, sollten diese nicht eingehalten werden. Gibt es keine, merkt es auch das Kleinkind recht schnell und tanzt allen auf der Nase herum. Die EU und andere Handelspartner haben genau dies versäumt und somit kräftig versagt. Es gab Grenzen und Regeln. Putin überschritt sie regelmäßig. Aber selbst nach der Annektierung der Krim gab es von allen ein wenig Du-Du, ein paar winzige Sanktionen und alles lief wie gehabt weiter. Putin wird sich insgeheim ins Fäustchen gelacht haben.
Oh, was soll's, ich kann machen, was ich will, niemand hält mich auf, prima, der nächste Schritt kann kommen.
Dass er auf seinem Eroberungsfeldzug auf relativ plumpe Art agieren kann, die jeder durchschaut, ist wirklich erstaunlich. Er macht sich nicht mal die Mühe, individuell kreativ zu werden. Ein immer gleiches Muster wird hier verwendet. Die Gebiete zum Beispiel in Georgien, Moldau oder der Ukraine, die alle historisch gesehen völlig andere Konflikthintergründe hatten, geografisch für Russland jedoch interessant waren oder reich an Bodenschätzen, begann man nach und nach politisch, finanziell und letzten Endes auch militärisch zu unterstützen. Russischstämmige Bewohner dienten hier als Aufhänger und Alibi, sodass man diese plötzlich schützen musste, weil sie aus russischer Sicht mit Repressalien zu kämpfen hatten. Russland, im Gegensatz zu den meisten anderen Staaten der Erde, erkennt diese Gebiete als eigenständige Republiken an und bietet ihnen indirekt der Russischen Föderation beizutreten. Solange Letzteres noch nicht geschehen ist, wird der Konflikt weiter angeheizt, sodass es zu keiner Einigung zwischen den eigentlichen Konfliktparteien, den Staaten und die zu ihrem Staatsgebiet gehörigen sogenannten Separatistengebieten kommen kann. Der Anschluss an Russland bleibt somit Formsache. Ob dies früher oder später geschieht, ist dabei völlig nebensächlich. Mit gefakten Referenden, die den Anstrich einer demokratischen Abstimmung erhielten, zumindest aus russischer Sicht, sollen für die Legitimation sorgen, wie es bereits auf der Krim geschah. Damit hat Putin gleich mehrere Probleme mit einem Schlag gelöst. Erstens die Sicherung der Gebiete, zweitens zu zeigen, wer der Boss ist und drittens die Unterbindung, dass diese Konfliktländer in die EU oder der NATO eintreten können. Denn sowohl das Militärbündnis als auch die Europäische Union nehmen keine Partner auf, wenn es im eigenen Land territoriale Konflikte gibt. Putins Ausrede, diesen Krieg führen zu müssen, war ja anfangs nicht nur die russischsprachige Bevölkerung, sondern auch das restliche Volk der jeweiligen Gebiete zu beschützen und zu befreien. Dazu erfand man unzählige Gründe, wie das Märchen einer Nazi-Regierung in der Ukraine, das nie belegt wurde und bis heute gebetsartig bei jeder Gelegenheit heruntergespult wird. Wobei ich mich hierbei ein wenig wundere, denn normalerweise pflegt Putin seine Kontakte in die rechten Szenen der vor allem westlichen Länder recht intensiv und unterstützt sie durchaus auch finanziell. Aber das ist wohl ein anderes Thema. Auch die abenteuerliche Behauptung, man sei selbst das Opfer irgendwelcher ominöser Intrigen gegen Russland, wird regelmäßig aus dem Lügenkatalog der russischen Führung verlesen. Dagegen müsse sich Russland verteidigen, hört man. Dass es im Ukraine-Krieg eher um die fortschreitenden demokratischen Entwicklungen des Nachbarlandes geht, der Kampf gegen Korruption oder die Bemühungen, der NATO oder der EU beizutreten, die Putin beunruhigten, weist die russische Führung entschieden zurück. Dass die Menschen ihm letztendlich völlig egal sind, zeigt sich tagtäglich. Zehntausende Soldaten seiner Armee sind bereits gestorben. Tausende ukrainische Zivilisten und Verteidiger wurden ermordet. Weltweit aufgestellte Regeln und Vereinbarungen zu kriegerischen Handlungen werden von ihm völlig ignoriert und die Infrastruktur der Ukraine wird dem Boden gleichgemacht. Wobei sich diese Vorgehensweise in Russlands Strategie nie geändert hat. Dasselbe Prinzip hat Russlands Armee auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Tschetschenien, angewendet. In meinen Gesprächen mit anderen fiel oft das Argument der putinschen Propaganda, die NATO rücke zu nah an Russland heran. Und er beklage, dass ihn die westliche Welt in vielerlei Hinsicht nicht ernst nehme. Dazu muss man ganz klar sagen, doch, die NATO und die westliche Welt haben ihn sehr wohl ernst genommen und sind ihm weit entgegengekommen. Zum einen galt bis zum Kriegsbeginn die sogenannte NATO-Russland-Grundakte, in der es heißt, dass sich, ich zitiere, die Unterzeichner zum Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander oder gegen irgendeinen anderen Staat, seine Souveränität, territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit verpflichten. Putin war derjenige, der mit seinem Handeln diesen Vertrag über den Haufen geworfen hat. Zum Zweiten hat die NATO genau wegen der Sicherheitsinteressen Russlands seine Truppen in den östlichen Mitgliedstaaten nur stark eingeschränkt stationiert. Zudem sollte man sich hier ganz klar das Verhältnis der Landesgrenzen ansehen. Bei einer Gesamtlänge russischer Außengrenzen von ca. 60.000 Kilometer grenzen aktuell nur 1.318 Kilometer an Mitgliedstaaten der NATO. Hinzu kommt, dass Finnland und Schweden bis zum Beginn des Krieges gar keine Ambitionen hatten, der NATO beizutreten. Genau aus dieser Rücksichtnahme. Und dass, wie vorhin bereits erwähnt, die NATO wie auch die EU nicht gewillt sind, Konfliktländer aufzunehmen. Daher wäre eine Osterweiterung, wie sie Putin der NATO aktuell andauernd vorwirft, gar nicht möglich gewesen und auch nicht im Interesse des Militärbündnisses. Und vielleicht sollte man auch ganz klar erwähnen, selbst wenn, jedes Land auf dieser Welt hat das Recht, selbst zu bestimmen, wie es sich schützt, mit wem es zusammenarbeitet und welchen Weg es gehen möchte. Ob diese Vorstellungen machbar sind oder mit den Interessen seiner Nachbarn vereinbart werden können, steht auf einem anderen Blatt. Aber es wäre vermessen, wenn hier aus welchen Gründen auch immer andere Staaten Vorgaben machten. Wovor Putin eigentlich Angst hat, ist die Demokratie. Er möchte keine freien und demokratischen Länder in seinem unmittelbaren Umfeld. Denn diese Lebensweise, dieses freiheitliche System, könnte womöglich auch seine eigenen Bürger erfassen. Und das würde recht sicher Putins Macht empfindlich stören. Noch zwei andere Punkte könnte man nennen, dass man ihn ernst nahm. Die Aufnahme Russlands in die G7 als achtes Mitglied und die zahlreichen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, die Russland zu neuem Reichtum führte. Warum er jetzt all das aufgibt, kann man nicht verstehen. Dass er eigene Befindlichkeiten und seine persönlichen imperialen faschistischen Gelüste über sein Land stellt, umso weniger. Ich bin entsetzt über die Brutalität, die in diesem Krieg von russischen Truppen ausgeht, über die Verstöße jeglicher Konventionen und Menschenrechte. Ich kann es kaum glauben, wie zielgerichtet Putins Kriegsverbrecher gegen die Zivilbevölkerung vorgehen. Millionen Menschen sind auf der Flucht und müssen darum bangen, mittel- und heimatlos zu bleiben, wenn diese Invasion weitere Kreise zieht. Daher stoßen bei mir auch die unzähligen offenen Briefe und Aufrufe zur Beendigung des Krieges und eines Stopps von Waffenlieferungen auf Unverständnis. Vor allem, weil sie nie zu Ende gedacht wurden und an die falschen Empfänger gerichtet waren. Reale Lösungen wurden hier nicht geboten, sondern nur Forderungen, die ausblenden, welche Kriegsziele Putin verfolgt. Ich meine, man saß doch anfangs mit russischen Verhandlungsführern am Tisch. Staatsoberhäupter vieler Länder haben vor und nach Kriegsbeginn mit Putin telefoniert. Und man hat gesehen, dass Russland bzw. Putin an einer diplomatischen Lösung überhaupt kein Interesse hat. Bis heute fordert er ausnahmslos die Kapitulation der Ukraine, die Entwaffnung des Landes, den Status eines neutralen Staates bzw. die Abtretung und Anerkennung einiger ukrainischer Territorien als russisches Staatsgebiet. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist denn das für ein Verhandlungsangebot, wenn der Aggressor, der ein Land, einen souveränen Staat, den Russland im Übrigen anerkannt hat, ohne Grund überfällt, solche Forderungen stellt? Dämmen die zu Hilfe gerufenen Länder ihre Lieferung für eine Verteidigung der Ukraine ein, wissen alle, wie das Ganze ausgeht. Es würde nicht mehr nur allein um die von ihm geforderten Gebiete gehen, sondern um die gesamte Ukraine. Mit einer Entwaffnung ohne Verteidigungsmöglichkeiten wäre die Einverleibung ein leichtes. Putins Reich würde wachsen, seine Aggressionslinie größer und näher unter anderem an seinen ewigen Feind Polen, das sich Stalin und Hitler bereits mit ihrem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt aufteilen und von der Weltkarte tilgen wollten. Natürlich sind die meisten von uns gegen Krieg und Gewalt. Wir wünschen uns ein Ende aller blutigen Auseinandersetzungen auf der Welt, die nichts anderes hervorbringen als Tod, Leid und Zerstörung. Ich kann es grundsätzlich verstehen, Waffenlieferungen abzulehnen. Vor knapp 23 Jahren habe ich sogar ein Lied dagegen veröffentlicht. Aber man sollte sich immer im Klaren sein, unter welchen Umständen solche Wünsche geäußert werden. Und vor allem, was die Konsequenz wäre, würde man dies speziell in der Ukraine unterlassen. Natürlich ist es leicht, hier diversen Regierungen zu unterstellen, die Rüstungsindustrie massiv zu unterstützen. Dass Rüstungsexporte einträglich sind, ist nicht zu leugnen. Deutschland stand hier als Exporteur hinter den USA, Russland, Frankreich und China immerhin auf Platz 5 in den Jahren 2017 bis 2021. Und ein ganzer Teil wird ganz sicher in Regionen landen, wo ebenso viel Leid entsteht, weil diese Waffen eingesetzt werden. Aber wo war hier vorher der Aufschrei und die offenen Briefe, dass man dies tunlichst unterlassen muss? Es waren wenige. Der größte Teil der Bevölkerung hat es sowieso kaum mitbekommen oder nur am Rande erfasst. Demzufolge ist es aktuell eher fehl am Platze, sich darüber zu echauffieren, dass die Rüstungsindustrie hier große Zuwächse zu verzeichnen hat. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Angst entsteht, ob dieser Krieg sich ausweitet. Womöglich auch auf NATO-Gebiet. Aber egal, was wir tun, es liegt letztendlich nicht in unseren Händen, das zu entscheiden. Putin und Russland sind der Aggressor, der Angreifer. Er und sein Land haben es allein in der Hand, was weiter geschieht. Gewundert hat mich stark, dass immer wieder die Rede davon war, man müsse auf Putin Rücksicht nehmen. Darauf achten, dass er nicht plötzlich als kompletter Loser dasteht. Gesichtswahrend wird er aus dieser Situation sowieso nicht mehr herauskommen. Er ist bereits in vielerlei Hinsicht ein Verlierer, weil er Kräfte heraufbeschworen hat, von denen er nicht glaubte, dass sie noch existieren und zuvor alles daran setzte, dass dies nie geschehen würde. Die EU ist weiter zusammengerückt. Die Verteidigungsmittel sind in vielen Ländern aufgestockt worden. Die NATO erweitert sich um einige Staaten und rückt nun tatsächlich näher an die Grenzen Russlands. Das war keine kollektive Entscheidung, die lange vorbereitet und besprochen wurde. Das war eine Reaktion auf den Krieg. Tja, und der eigentliche Kriegsherr wundert sich. Jemand, der sich mit historischen Zaren vergleicht und meint, sich zum Führer einer neuen Welt ernennen zu müssen, um ein Reich zu erschaffen, das zu neuer Größe erwacht, dem kann man ganz gewiss nicht mehr über den Weg trauen. Apropos Führer. Ich habe in einer kleinen schriftlichen Auseinandersetzung Putin ganz am Rande einen Nazi genannt. Vorrangig ging es hier jedoch um die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Letztendlich wurde auf meine Argumente und mein Unverständnis gar nicht eingegangen. Das Einzige, was ich als Antwort bekam, war eine Belehrung zum Begriff Nazi und dem Zweiten Weltkrieg. Ja, vielleicht erfüllt Herr Putin laut Definition noch nicht ganz den Status eines Nationalsozialisten, wobei die verbalen Ausfälle von ihm und einigen anderen russischen Politikern hier recht nah dran sind. Vielleicht wäre der Begriff Faschist ein besserer. Denn schaut man sich die durchaus schwammig definierte Beschreibung eines Faschisten an, dann treffen ziemlich viele Punkte auf das russische Oberhaupt zu. Aber meine Auseinandersetzung zeigt ein grundsätzliches, exemplarisches Bild solcher Konversationen, wie man sie zuhauf in Netzwerken, Blogs oder Kommentarspalten findet. Egal, ob sie aus dem rechten Rand, von AfD-Anhängern, Verschwörungsgläubigen oder pro-russischen Ignoranten stammen. Alle haben das gleiche Ziel, sich nicht mit dem eigentlichen Krieg zu befassen, sondern mit viel Tamtam, aufgeblasener Luft und einem Riesenhaufen Lügen davon abzulenken. Hier werden dann nebensächliche Themen dermaßen hochgeputscht, wie ich es in letzter Zeit nur bei den Corona-Leugnern und Impfgegnern erlebt habe. Wobei man hier erwähnen sollte, dass Moskau mit seinen zahlreichen sogenannten Trollfabriken und tausenden Fake-Accounts massiv diesen Unmut befeuern. Auch sehr beliebt sind die Relativierer. Ja, ich bin grundsätzlich gegen Krieg, aber die USA oder Israel oder haben ja auch. Ey, wir sind nicht im Kindergarten, wo es immer heißt, der andere hat das auch gemacht. Tja, und deshalb darf Russland die Ukraine überfallen und dem Erdboden gleich machen? Verstehe ich jetzt nicht. Wir kennen Ähnliches bereits von den Leuten, die immer behaupten, sie seien keine Nazis, aber, ey, wirklich, das ist keine Argumentation. Was falsch ist, bleibt falsch. Das muss man auch benennen und verurteilen, egal wer dieses Unrecht betreibt. Auch der USA muss man einige gewalttätige und sinnlose Kriege vorwerfen, aber das spielt in der aktuellen Auseinandersetzung keine Rolle und muss an anderer Stelle thematisiert werden. Wie ich bereits erwähnte, diplomatische Wege, wie von einigen gefordert, wurden und werden aktuell leider von keiner der Kriegsparteien unterstützt. Und je mehr sich Russland in seine unrealistischen Forderungen verbeißt und keinen Millimeter davon abweicht, umso unwahrscheinlicher werden solche Gespräche. Da können noch so viele Talkshow-Gäste in deutschen Fernsehprogrammen darüber philosophieren, was der richtige Weg in ihren Augen sei. Zudem versperrt sich Russland den Weg, wenn es weiterhin nur auf Eskalation setzt, wie aktuell mit den Scheinreferenten in den besetzten Gebieten. Der Krieg kann, um es nochmal zu sagen, kurzfristig nur von einem beendet werden, von Putin. Nicht von europäischen Staatschefs oder Regierungen, wie es teilweise gefordert wird, ebenso wenig von der Ukraine, weil dies einer Kapitulation gleichkäme. In diesem Fall wäre dieses Land dann wahrscheinlich eh Geschichte. Nein, nur Putin kann diesen Wahnsinn stoppen. Er allein kann seinen Truppen befehlen, die Kampfhandlungen einzustellen und abzuziehen. Dann wäre der Krieg vorbei. Aber wie man sieht, tut er das nicht. Wie weit man ihn letztendlich in die Ecke drängen muss, ist derzeit eh ungewiss. Diese Entwicklungen beunruhigen mich. Man kann nur hoffen, dass das russische Volk aus seiner Lethargie erwacht und langsam versteht, dass es hier nicht um eine lapidare Militäroperation geht, wie man es ihnen vorgaukelt, sondern um einen echten Krieg. Viele junge Menschen in Russland haben es bereits verstanden und verlassen zu Tausenden das Land. Aber was, wenn in naher Zukunft die Grenzen geschlossen werden? Sobald die ersten Soldaten sterben, die jetzt mit der aktuellen Mobilmachung an die Front geschickt werden, spätestens dann sollte jeder Bürger dieses Landes sich fragen dürfen, warum dies überhaupt nötig war, wo doch laut Aussage der russischen Fernsehstation alles so hervorragend lief und es bisher nach den öffentlichen Zahlen zu urteilen kaum hohe Verluste gab. Vielleicht ändert das etwas, aber es wird Zeit brauchen. Die Proteste gegen Putin, gegen den Krieg und gegen die Mobilmachung sind heute noch viel zu zaghaft, als dass sie auch nur das Geringste bewegen würden. Dass Putins Krieg einen erheblichen Einfluss darauf hat, dass unsere Lebenshaltungskosten steigen, ist klar. Aber ich erhoffe mir, dass die, die diese Situation äußerst schamlos ausnutzen, wie die Mineralölkonzerne und die Energieerzeuger, bald zur Verantwortung gezogen werden und ihnen Grenzen gesetzt werden. Wenn man sich überlegt, dass diese hohen und überzogenen Heiz- und Energiekosten vor allem aus reiner Spekulation und auf der Grundlage einer Gewinnmaximierung entstehen, dann sollte man hier die Verursacher auch benennen, verurteilen und Konsequenzen folgen lassen. Ob sich die Politik dazu durchringen kann, statt nur auf Staatskosten diese Unverschämtheit für Bürger und Betriebe abzumildern, wird man sehen. Ich bin gespannt, wie sich dieser furchtbare Krieg entwickeln wird. Ebenso werde ich es, wie viele andere auch, weiter verfolgen und darüber nachdenken, ob ich es nun will oder nicht. Wahrscheinlich fielen mir noch zahllose weitere Gedanken zu diesem Thema ein, aber schon jetzt ist mein Text so lang wie selten zu einem Thema. Der Krieg liegt nicht mehr unterm Apfelbaum oder im Hinterhof, wie Rio einst sang. Er versteckt sich auch nicht, er ist präsent und gnadenlos. Er ist aufgewacht und wird angestachelt von Menschen, die in ihrer Vision die Vergangenheit nicht loslassen können. Menschen, die imperiale Ziele verfolgen, die nicht akzeptieren können, dass ein vorangegangenes Gesellschaftssystem und ein ganzer Staat völlig gescheitert ist. Irgendwann wird es ihnen auf die Füße fallen, weil Geschichte sich immer wiederholt. Man kann nur hoffen, dass dies so schnell wie möglich geschieht. Der Ukraine und seiner Bevölkerung wünsche ich ein baldiges Ende aller Kriegshandlungen, dieser grausamen und blutigen Auseinandersetzung. Natürlich auch die Kraft und die Unterstützung, damit ein friedliches und unbesorgtes Leben irgendwann wieder möglich ist. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank.